Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Schall und Weihrauch, dem weltbesten Podcast aus der MessdienerInnen- und Ministrantenarbeit. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, schön, dass du wieder mit dabei bist. Hier ist Anja und ich bin mal wieder nicht alleine da, denn auch Benny ist wieder mit am Start.
Ja, hallo Anja. Wie gewohnt schauen wir uns wieder mal digital an. Es ist schön, dich zu sehen wieder zu unserem monatlichen Treffen hier. Und wir haben ja auch dieses Mal wieder ein paar Themen mit eingepackt, über die wir heute sprechen wollen.
Genau, in der Hoffnung, dass sie euch gut gefallen, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und haben gedacht, oh, der Herbst tritt ein. Wir schauen nochmal kurz zurück, was im Sommer gewesen ist. Wir haben ein kleines Recap, ein sehr, sehr spannendes Recap vom Wellenbrecher-Festival mit dabei, quasi eine Folge in der Folge. Dann sprechen wir über das Thema Wallfahrt, aber nicht so grundsätzlich, sondern einer aus unserem Team, und zwar der liebe Alex, war in Fatima in Portugal. Und du hast auch noch ein schönes Thema mit dabei.
Ja, zum Schluss, vor genau einer Woche, wenn jetzt Sonntag der Erscheinungstag ist, ist am 4.9. Papst Johannes Paul I. selig gesprochen worden. Und wir nehmen das als kleinen Anlass, über die Seligsprechung zum Reden.
Das haben wir heute also mit euch vor. Ich hoffe, ihr seid alle angeschnallt und los geht's, würde ich sagen. wir waren ja auf dem Wellenbrecher-Festival. Wir haben schon mal drüber gesprochen und vielleicht habt ihr es auch auf Social Media mitbekommen bei uns, bei Schall und Weihrauch. Wir haben einen richtig tollen Workshop angeboten oder ich glaube zweimal haben wir den angeboten.
Ja.
Und wir haben da eine Art Parallelwelt, ein Paralleluniversum mit anderen Speakern, mit anderen Teammitgliedern eine Schall- und Weihrauch-Folge produziert. Die haben wir jetzt ein bisschen zusammengestellt und ich finde, das ist richtig cool geworden. Es sind so ein paar Minuten geworden tatsächlich, mit so unterschiedlichen Kategorien. Also ich fand es wirklich cool, muss ich sagen. Benny, wie ging es dir beim Hören?
Ja, ich habe es auch cool gefunden und ich finde es schön, dass sie junge Minis einfach für unsere Arbeit, für unser Tun und Gestalten hier bei Schall und Weihrauch interessieren und selbst da mal reinschnuppern wollten und sich ausprobieren wollten am Mikro. Und was draus geworden ist, das hört ihr jetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schall und Weihrauch. Mein Name ist Letizia.
Und mein Name ist Aquilin.
Und wir sind hier heute auf dem Wellenbrecher-Festival des Bistums Würzburg. Das Wellenbrecher-Festival ist ein Festival für Ministranten und Ministrantinnen aus dem kompletten Bistum hier auf dem Gelände der Abtei Münster-Schwarzach. Es ist am letzten Wochenende der Pfingstferien vom 17. bis zum 19. Juni und für MinistrantInnen ab 9 Jahre.
Ja, wo wir gerade bei der Orga sind, ein paar Zahlen und Fakten. Die Orga hat schon Ende 2019 begonnen, denn ursprünglich war das Festival für 2021 geplant. Aufgrund der Covid-Pandemie muss das allerdings auf dieses Jahr verschoben werden. Wir sind hier mit 700 Leuten und zusammen mit 40 Helferinnen und Helfern, 60 Workshop-Leiterinnen und Leitern, die insgesamt 30 Workshops auf die Beine stellen, sind wir fast 800 Leute hier. Außerdem sorgen die Bands The Hoods und Bei die Oma an den Abenden für gute Stimmung und eine super musikalische Umrahmung, die allen sehr viel Spaß macht.
Der Name Wellenbrecher-Festival kommt von der Bibelstelle Der Sturm auf der See. Das war das Evangelium am Wochenende von 2021. Nicht, dass jetzt manche denken, dass es wegen Corona kommt. Nein, es ist für den Wellenbrecher im Sinne von Jesus gemeint. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist einfach, dass man Spaß hat, Gemeinschaft erlebt, neue Leute kennenlernt, Kontakte knüpft. Und deshalb wollen wir uns jetzt mal ein paar Meinungen von Festivalteilnehmenden anhören.
Was bist du also gemacht?
Bubblesocker und jetzt bin ich beim Podcast.
Okay, cool. Wie hat dir das Bubble-Fußball gefallen?
Also es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es ist halt sehr anstrengend und heute ist ein sehr heißer Tag. Und deswegen wurde es auch schnell zu anstrengend, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht.
Okay, das kann ich natürlich verstehen. Würdest du das Festival und das Bubble-Fußball weiterempfehlen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Wir haben so ein Tuch, so ein langes Tuch angemalt.
Okay, und was habt ihr da drauf gemalt?
Farbkleckse.
Okay, cool. Das hört sich auf jeden Fall spaßig an. Und wollt ihr jetzt noch irgendwas Bestimmtes machen, oder?
Ja, wir wollen auf jeden Fall noch eine Wasserschlacht machen. Und in diese Bälle da rein.
Wie nennt sich das?
Ja.
Ja, und, ist richtig cool.
Und wir wollen auch noch Trampolin springen und dann gucken wir noch.
Okay, cool.
Seid ihr jetzt nur heute da oder habt ihr auch schon hier übernachtet?
Ne, wir sind heute gekommen und übernachten dann auf morgen.
Und habt ihr schon auch ein paar Workshops gemacht?
Ja, wir waren beim Bungee-Trampolin und wir haben das Mini-Quiz gemacht und dieses Bubble-Soccer und mit den Schwämmen, die Schwammschlacht.
Welche Workshops hast du jetzt schon alles so gemacht?
Alles, was mit Basteln zu tun hatte.
Okay, und welche fandest du am besten?
Das Batigen und auch das mit dem Metall- und Lederstanzen.
Deren T-Shirts gebatigt? Also.
Ja.
Und würdest du das Festival weiterempfehlen?
Ja.
Okay, danke.
Warum bist du Ministrant?
Weil mir das total Spaß macht, neben der Kirche und der Liturgie auch noch die Gruppenstunde und die Ausflüge und die Kinderfreizeiten mitzugestalten und bei den Kindern als Gruppenleiter dabei zu sein.
Und wie bist du dazu gekommen?
Durch die Kommunion und danach wurde ich Ministrant und so hat sich das die ganze Zeit weiterentwickelt. Meine ganzen Freunde sind auch bei den Ministranten und auch meine Schwester und meine Familie hat mich da sozusagen reingebracht, ja.
Also ich bin Ministrantin geworden nach der Kommunion und ich muss ehrlich gestehen, mein großer Bruder war damals auch schon Ministrant und da bin ich mit reingewachsen. Das hat mir irgendwie gefallen, war eine coole Gemeinschaft und es war einfach eine Anbindung an die Gemeinde.
Also bei uns ist es ganz normal, dass man nach der Kommunion schon mal bei den Ministranten vorbeischaut und ja, das hat sich dann ziemlich gut gehalten, weil eben die Gemeinschaft so cool war und dann auch die ganze Zeit, jeden Sonntag zusammen, ja.
Bei mir war es ebenfalls so, nach der Kommunion folgt dann das Ministrantensein.
Und was macht dir am meisten Spaß?
Also beim Ministrieren macht mir am meisten Spaß, irgendwie vorne zu sitzen, alles so ganz hautnah mitzubekommen im Gottesdienst und vor allem laut mitzusingen. Hoffentlich auch gut mitzusingen.
Also mir macht es vor allem Spaß, weil man zum einen immer in der Gemeinschaft vorne ist und mit den anderen dann vorne bei der Messfeier immer da zusammen dem Pfarrer hilft, aber auch anderen. Und damit zum einen eine tolle Gemeinschaft entsteht und zum anderen darf man genau das leben, was man will. Man darf vorne am Altar dem Pfarrer helfen.
Ja, ich finde, man hat auch eine besondere Rolle, wenn man da vorne steht. Man ist dann nicht jemand, der hinten sitzt in der Gemeinde, in den Bänken, sondern man hat bestimmte Aufgaben und darf, ja, ist auserwählt, um besondere Sachen zu machen. Und natürlich auch die Gemeinschaft, die zählt auch.
Eine letzte Frage noch. Was wünscht ihr euch für die Zukunft der Ministranten?
Natürlich, dass immer mehr Ministranten dazukommen und dass eine richtig noch größere Gemeinschaft entsteht.
Ganz viele spannende Gemeinschaftserlebnisse, ganz viel Freude und einfach weiterhin Zuwachs in den Minigruppen, dass sie nicht zu sehr schrumpfen, sondern weiter wachsen.
Ich wünsche mir, dass die Ministranten weiterhin den Spaß dabei haben, auch neben dem Gottesdienst viele coole Aktionen zu machen und dass immer wieder neue Leute gefunden werden, die Aktionen starten und dass es noch möglichst lange weiter so läuft und genau, dass man den Spaß auf jeden Fall aufrechterhält.
Ja, vielen Dank für diesen echt coolen Beitrag an alle, die in dieser Gruppe mitgewirkt haben. Es hat echt Spaß gemacht zum Zuhören, waren nette Eindrücke und nun mal echt direkte Eindrücke vom Festival, das, wo man so einen kleinen Flashback hat zurück. Also hat mir echt Spaß gemacht beim Zuhören. Einen Workshop bieten wir dann wieder an. nämlich in 2 Wochen am Samstag, den 24. September im Rahmen der nordwestdeutschen Ministrantenwallfahrt. Über die haben wir ja schon mal gesprochen und da werden wir wieder vor Ort sein und hoffentlich wieder so einen geilen Beitrag mitnehmen, den wir dann an euch weitergeben können.
Genau, also man kann sich dafür ja nicht mehr anmelden für die gesamte Wallfahrt, aber alle, die sich angemeldet haben und uns auch gerade hören, ihr dürft euch schon mal freuen. Wir würden uns mega freuen, wenn auch da unser Workshop wieder einen guten Zulauf findet bei dieser fantastischen Wallfahrt. Ich freue mich schon sehr drauf.
Ich mich auch. Ja, apropos Wallfahrt, wir haben es vorher schon angekündigt. Alex war in Fatima und hat uns einen kleinen Bericht überlassen, wie es so war. Fatima war für mich irgendwie lang so ein blinder Fleck. Ich kannte den Namen, aber für mich war das irgendwie nie so ein Wallfahrtsort. Ich habe es lange nicht richtig konnotiert. Und nur damit jetzt alle von euch einen kleinen Überblick haben, Fatima ist ein Ort in Portugal, ein großes Heiligtum mittlerweile, ein Wallfahrtsort der katholischen Kirche. Und dort gab es im Mai 1917 eine Marienerscheinung. Die Gottesmutter ist dort Hirtenkindern auf einem Feld erschienen und die sind drauf immer wieder in einem Monatsabstand, also immer am 13. Tag des Monats, dorthin gegangen und haben den Rosenkranz gebetet. Und es sind immer mehr und mehr Menschen waren. Anfang waren sie eher Schaulustige, dann haben sie große Menschenmengen an Gläubigen dort versammelt. Und am 13. Oktober 1917 kam es zum sogenannten Sonnenwunder. Ja, die Sonne soll ausgesehen haben wie eine Silberscheibe, die sich wie ein Feuerrad dreht. Und heute vermutet man, dass es wahrscheinlich eine Sonnenfinsternis war. Aber es muss trotzdem ein extrem beeindruckendes Erlebnis gewesen sein oder Ereignis gewesen sein für die dort Anwesenden. Und daraus hat sie das heutige Heiligtum von Fatima, das Heiligtum unserer lieben Frau des Rosenkranzes, dann ergeben. Und ist heute ein unheimlich beliebter Wallfahrtsort.
Genau, und bei vielen bekannt, bei vielen aber eben auch nicht. Und ich zähle dann eher so zu der zweiten Gruppe. Deswegen bin ich froh, dass Alex quasi für mich da gewesen ist und uns dann eben einen kleinen Bericht und auch eine Beschreibung des Ortes und sowas gegeben hat. Denn es geht ja nicht nur um die Erzählungen, was dort geschehen sein soll, sondern ja auch das, was heute da entstanden ist. Und das muss richtig imposant sein. Es ist da wohl ein riesiger Platz zu finden und Alex hat ein bisschen recherchiert, ungefähr 3-mal so groß wie der Petersplatz im Vatikan und den finde ich schon ziemlich groß.
Ja, extrem. Also es muss eine unglaublich große Dimension sein und an beiden Enden von diesem Platz, so erzählt der Alex, steht dann eine Kirche, einmal in einem historischen Stil, die viel älter ausschaut, als es eigentlich ist. Ja, und am anderen Ende des Platzes steht eine Kirche, dessen Dimensionen hier eigentlich unvorstellbar sind. Wenn man sich vorstellt, der Kölner Dom, den kennen die meisten, der hat ca. 1500 Sitzplätze und in dieser Kirche finden dann fast 9000 Menschen Platz, also eine unglaublich schiere Größe, die meine Vorstellung zumindest sprengt.
Und auch alles, was man dort erleben kann, ich glaube, jeden Tag auch, ist eben auch in krassen Dimensionen. Alex hat berichtet von einer abendlichen Lichterprozession und die waren halt, ich sag mal, werktags da und selbst dann waren es unfassbare 2000 Leute. Also das finde ich schon krass viel.
Ja, ich stell mir es vom Vibe ein bisschen so vor wie TC. Also es gibt irgendwie die Lichterprozession rund um den Platz, alle haben ein Licht angezündet. Dazu wird gesungen, dazu wird gebetet. Es muss eine unglaublich großartige spirituelle Erfahrung sein, wenn man dort vor Ort ist und an dieser Lichterprozession teilnimmt. Und ganz andere Spiritualität bietet dann der Leidensweg. Ja, ganz spannender Punkt, finde ich. Und du sagst es schon ganz richtig, ouch. Bei diesem Leidensweg rutschen Gläubige auf den Knien einen weiß vorgepflasterten Weg entlang und beten dabei den Rosenkranz. Manche tragen Knieschoner, viele aber nicht. Also ein Leidensweg im wahrsten Sinne des Wortes, auch physisch. Und am Ende steht dann eine kleine Kapelle, die am Erscheinungsort gebaut worden soll, sein soll.
Also das ist tatsächlich ein Leidensweg. Das finde ich glaube ich, genauso beeindruckend. Das erinnert mich halt eben auch an manche Kreuzwegsprozessionen, die hier und dort ja auch ganz unterschiedlich stattfinden tatsächlich, die wirklich sehr leidvoll sind, aber auf den Knien zu rutschen. Und ich glaube, es ist eine ganz schöne Strecke, die da bewältigt wird, eben auf diese Art und Weise betend, ist schon echt krass. Aber wo du gerade TC sagst, auch in TC war ich noch nie. Also viele denken immer, ich war schon ein paar Mal in TC, ich war noch nie da. Bringt mich auf die Idee, wir sollten uns hier im Podcast mal dem Thema Wallfahrten ein bisschen intensiver widmen. Ich glaube, das kriegen wir noch gut in die Jahresplanung rein. Und das sollten wir auch tun. Was auf so einer Wallfahrt ja dann eben auch passiert, ist natürlich nicht nur, dass man auch eine andere Kultur kennenlernt und sich mit den Erscheinungen und den Geschichten und auch den Sagen drumherum beschäftigt und auch konfrontiert wird, sondern man reist ja manchmal alleine, aber ich glaube meistens und vor allem, ich glaube auch als Messdiener und als Ministrant, in der Gruppe. Und so war das bei Alex ja eben auch. Und ich glaube, dass man in der Gruppe nochmal ganz tolle auch Glaubenserfahrungen dann dadurch erfahren kann.
Ja, ich finde es immer schön, dass in der Gruppe ja die Möglichkeit besteht, einmal für sich zu sein, aber dann auch wieder die Möglichkeit des Austauschs, des Gemeinsamseins. Und so wie es Alex auch erzählt hat, sie waren ja dann nicht nur beim Innehalten und im Gebet und am Wallfahrtsort selbst, sondern haben die Chance natürlich genutzt, wenn man da im Süden Europas ist, einmal an den Strand zu fahren gemeinsam und dort Zeit gemeinsam zu verbringen, die die Gruppe einfach nur mal ein Stück näher zusammenbringt. So muss echt schön gewesen sein und ich bin ein bisschen neidisch auf Alex an dieser Stelle.
Ja, also tatsächlich, also auf so ein Gruppending hätte ich schon mal wieder Lust tatsächlich. Also mal Wellenbrecher-Festival war auch total cool und die Wallfahrt in Osnabrück wird ebenfalls großartig. Da sind wir auch einige tausend Leute. Ich hoffe, es fällt auch nicht ins Wasser. Das ist auch schon mal cool, aber das Ganze im Ausland zu machen, ist, glaube ich, dann nochmal ein ganz anderes Level.
Ja.
Schon ein bisschen Abenteuer. Schon ein bisschen Abenteuer. Doch, ich glaube schon. Ein bisschen Mini-Abenteuer.
Ein Mini-Mini-Abenteuer, sozusagen.
Ein Mini-Mini-Abenteuer, ja, genau.
Aber von Wortspielen möchte ich jetzt zum dritten Thema kommen mit einem kleinen Zahlenspiel. Und wenn ich irgendwie Zahlen lese, versuche ich die immer so ein bisschen in Ordnung zu bringen und in Beziehung zueinander. Und es sind drei Zahlen, die mir aufgefallen sind, drei Schnapszahlen, 22, 33 und 44. Und diese drei Zahlen beziehen sich jetzt auf Johannes Paul I. und seine Seligsprechung. Kurz zur Erklärung, 2022 ist er selig gesprochen worden. Er war 33 Tage im Amt und damit einer der Päpste, die am kürzesten im Amt waren. Und das knapp, also fast 44 Jahre nach seinem Tod. Also ich glaube ja echt nicht an Zufälle.
aber du glaubst an gutes Timing?
Ich finde es immer schön, wie manche Dinge so zusammenpassen. Ich hätte mir die Zahl 11 nur irgendwo dazu gewünscht, aber ist leider nicht.
Die lässt sich bei tiefergehender Recherche ganz sicher noch auftun. Wenn euch da irgendwas spontan einfällt zu dem Thema, wo die Zahl 11 dann noch gut zupasst, das würde Benni, glaube ich, viel Seelenfrieden bereiten.
Definitiv schreibt es uns, schreibt es mir bitte. Ja. Gerne über unseren Insta-Kanal von Schall und Weihrauch.
Aber du hast dich tatsächlich mit der Figur... Oh, jetzt haben wir hier gerade einen Hänger. Ich grätsch trotzdem rein. Aber du hast dich tatsächlich mit dem Thema und der Person, der Figur Papst Johannes Paul I. ein bisschen beschäftigt und eben auch mit der Seligsprechung.
Ja, also abseits dieser Zahlenspielerei, die mir jetzt irgendwie in die Hände gefallen ist da dadurch. Johannes Paul I. war Italiener, Albino Luciani war sein bürgerlicher Name. Und er wird Ende August 1978, am 26. August, zum Papst gewählt. Und darum ist das auch heute sein Gedenktag. Also nicht der Tag der Seligsprechung ist dann der Gedenktag, sondern in dem Fall der Tag der Papstwahl am 26. August. Und bei ihm dürften sich die Kardinäle damals sehr einig gewesen sein. Bereits nach einem Tag war er gewählt. Und er hat sich ganz spannend einen Doppelnamen ausgesucht mit Johannes Paul. Da gibt es verschiedenste Theorien. Die wahrscheinlichste ist irgendwie, dass er einfach die beiden Namen seiner Vorgänger kombiniert hat, um so den Konzilsgedanken, das kurz davor zu Ende gegangen ist, irgendwie weiterzutragen. Ich glaube, aus dieser gedanklichen Reform des Zweiten Vatikanums hat er viele Neuerungen für sich selbst mitgenommen, weil ich ganz spannend finde, weil er Sachen gemacht hat, die davor keine Päpste gemacht haben. Oder er hat eher Sachen nicht mehr gemacht, was vorher gemacht worden ist. Er hat auf den Majestätsplural verzichtet. Also er hat nicht mehr mit wir geschrieben, wenn er öffentliche Schreiben geschrieben hat, sondern ich. Er hat auf die Tiara, also auf die Papstkrone verzichtet, die übrigens sauschwer ist. Also das ist die ist nie wirklich getragen worden, sondern eher davor oder nach dem Papst. Er hat die Sänfte abgelehnt, mit der die Päpste durchtragen worden sind, aber da muss man eine kleine Einschränkung machen. Die Kurie in Rom, also die Gemeinschaft der Kardinäle, hat ihm dann doch nochmal überredet, die viermal zu verwenden. Da hat er sich irgendwie dem Willen der Gruppe gebeugt.
In den drei, also trotz dieser Aussage des Statements, ich benutze sie nicht, in dieser kurzen Amtszeit immer noch viermal, okay.
Ja, elfmal war jetzt witziger gewesen, weil dann hätte ich die elf gehabt. Aber ja. Schade.
Wir an dieser finden die Stelle. Elf noch.
Und angeblich war er der erste Papst, der ein Telefon selbst bedient hat. Aber es ist vielleicht nur Urban Legend, also ich kann das jetzt so nicht verifizieren. Ich fände es auf alle Fälle irgendwie einen coolen Schritt in die Moderne und würde so in seine anderen Nicht-Tätigkeiten gut reinpassen. Dass er einfach einmal was selbst macht.
Ist schon, klingt sinnvoll modernisierend irgendwie an der Stelle, auch trotz der kurzen Amtszeit, da tatsächlich auch einen Bruch oder einen Wandel zu initiieren irgendwo, natürlich auch nach dem Konzil, weil bei starken neuen Veränderungen, das braucht ja eben auch Zeit, so, und das war, glaube ich, sogar mehr als ein Zeichen, was er gesetzt hat. Aber 33 Tage im Amt, das ist ja nun mal wirklich nicht lange, war er dann schwer krank? War das irgendwie absehbar? Weißt du das?
Absehbar war es nicht. Also die kurze Amtszeit.
Weil er wurde ja, du sagst ja auch, er wurde sehr schnell gewählt vom Konklave. Ja. Die Einigkeit war also schon da. Und dann verstirbt er aber so früh. Also das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, also heute ist man sich ziemlich sicher, dass er an einem Herzinfarkt gestorben ist, der einfach unerwartet kam. Manchmal spielt die Geschichte ganz eigene Stücke. Und so sind es halt 33 Tage gewesen, die der sogenannte Papst des Lächelns. Also es gibt total viele Bilder, wo er offenherzig lächelt und dann damit in die Geschichte eingeht. Wäre spannend gewesen, was er sonst so gemacht hätte. Ein wichtiger Fakt ist nur, dass 1978 dadurch ein Drei-Päpste-Jahr entstanden ist. Wir haben Paul VI., Johannes Paul I. und Johannes Paul II., um unseren Bildungsauftrag zu erfüllen.
Und den Begriff hat man, glaube ich, schon ein paar Mal gehört, das Drei-Päpste-Jahr. Genau, und jetzt haben wir uns eben ein bisschen damit beschäftigt, wer denn tatsächlich Grund dafür gewesen ist, sozusagen, dass das so stattgefunden hat. Schon krasser Wechsel. Und ja, genau, und Papst Johannes Paul II. Hat ja dann seinen Namen angenommen und halt nochmal eine Ziffer dahinter gesetzt, um wahrscheinlich auch da ein bisschen was fortzuführen.
Ja, definitiv. Und diese ersten Gedanken, glaube ich, von Johannes Paul I. spiegeln sich dann so heute wieder in dem Prozess der Seligsprechung. Nicht jeder Papst wird selig oder heilig gesprochen, das ist kein Automatismus, das muss man mit einem großen Rufzeichen sagen, weil es für die Seligsprechung, also die Erlaubnis, eine Person öffentlich verehren zu dürfen, meist nur lokal gebunden, ist etwas, wo man ein paar Voraussetzungen erfüllen muss. Also das geht nicht einfach nur, wenn man zum Papst gewählt wurde. Man muss, eine Voraussetzung erfüllen, die meisten Päpste, sie sind verstorben, also man muss verstorben sein, damit der Seligsprechungsprozess beginnen kann. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man ist Märtyrer, also man ist verstorben im Glaubenskontext. Der heroische Tugendgrad ist eine Möglichkeit, also besonderer Einsatz für seine Mitmenschen. Und die Hingabe des Lebens in der Nächstenliebe ist neu, das hat Papst Franziskus als dritte Möglichkeit da mitgenommen. Man braucht den Ruf der Heiligkeit und dann braucht man nur ein Wunder, das bestätigt wird. Bei Johannes Paul I. ist zum Beispiel eine Wunderheilung eines brasilianischen Mädchens. Die hat eine Gehirnkrankheit gehabt und auf die Fürsprache im Gebet von Papst Johannes Paul I. wurde sie geheilt. Wunder sind so eine Geschichte in so Selig- und Heiligsprechungsprozessen.
Ja, glaube ich.
Kann man jetzt sagen dazu, was man möchte. Wir wollen das jetzt gar nicht werten an dieser Stelle. Es ist kirchenrechtlich vorgesehen. Und damit das Ganze überprüft wird, also nicht nur das Wunder, sondern auch die Eignung eines Menschen, selig gesprochen zu werden, gibt es dann einen eigenen Anwalt der Kirche, der das Ganze prüft. Und da wird versucht, quasi Gegenpositionen zu suchen, um zu sagen, was dagegen spricht.
Ah, okay. Also nicht was dafür, sondern eher genau, was dagegen spricht.
Und wenn der nichts findet, ist klar, dann kann die Person selig gesprochen werden. Beim Heiligsprechungsprozess ist es ähnlich.
Mhm.
Spannend finde ich nur, dass der Seligsprechungsprozess in der Diözese beginnt. Also auch bei Johannes Paul I. wurde 2003 nicht in Rom gesagt, wir müssen den Heilig sprechen, sondern bei ihm in der Heimatdiözese in Belluno Feltre. Und das zeigt ja also, dass Seligsprechung eher ein lokaler Prozess ist, der dann aber in Rom überprüft wird und dann wieder in der eigenen Diözese am Grab oder am Wunderort dann vollzogen wird. Also das muss dann nicht der Papst machen, das kann irgendein Bischof, ein Beauftragter machen.
Mhm. Weißt du, also ich weiß es gerade nicht, vielleicht weißt du das, wie viele Seligsprechungen es so gibt, wenn es so eine lokale Angelegenheit ist, die man ja dann auch nicht immer mitbekommt?
Bei Seligsprechungen per se kriegt man eigentlich immer mit, weil es gut medial verbreitet werden und weil sie in Rom geprüft werden müssen.
Mhm.
Man muss auch sagen, es gibt total viele Lokalselige und Lokalheilige, die man halt nur am Ort kennt. Da ist das nicht ganz so krass. Aber nur um hier Zahl zu nennen, es gibt das Martyrologium Romanum. Das ist ein Gesamtverzeichnis der Seligen und Heiligen, die besonders wichtig sind und das in dieses Werk geschafft haben. Und das reden wir von knapp 7000 Heiligen und Seligen weltweit, die mit Vita, also mit Lebensgeschichte, festgehalten sind. Und dann gibt es nur mehr 7000, wo man die Lebensgeschichte nicht kennt.
Mhm.
Und das sind nur die,
wahrscheinlich auch zu lange zurückliegt oder nicht genau, gut dokumentiert ist. Oder,
und das sind nur die wichtigsten, mit großem Anführungszeichen, die halt in dieses Gesamtverzeichnis gekommen sind. Und es gibt genauso Verzeichnisse, die lokal sind. Also Deutschland hat so eins, Österreich hat so eins, die Niederlande zum Beispiel auch, wo die jeweiligen Bischofskonferenzen dann einfach ein Sammelband herausgegeben haben mit den wichtigsten Namen der Seligen und Heiligen.
Verrückt. Ja, Benni, danke fürs Aufschlauen. Ich habe immer wieder viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Auch zum Thema Seligsprechung, wo nochmal genau der Unterschied ist zwischen Seligsprechung und Heiligsprechung, schaue ich mir gleich nochmal im Nachgang ein bisschen an, weil ich merke, da habe ich mal wieder so einen großen blinden Fleck. Eieieiei.
Ja, nur dazu, Seligsprechung ist quasi eine Vorstufe. Mittlerweile, so salopp gesagt. Also
ja, genau. Also so hätte ich es jetzt auch verortet, aber ich werde mich da gleich nochmal schlau machen, nachdem wir unsere Aufnahme beendet haben. Denn wir haben, eigentlich sind wir ja auch schon durch tatsächlich für heute. Wir wollen aber noch eigentlich einen aktuellen Hinweis geben. Wenn ihr uns gerade relativ frisch nach der Veröffentlichung hört, dieses Wochenende findet wieder statt oder hat stattgefunden die Hauptversammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt. Und mein Feed ist relativ voll mit einigen Entscheidungen, die dort gefallen sind, die vielen nicht gut passen, vor allem den jungen Synodalen. Da, wenn ihr das nicht abonniert habt, irgendwo bei zum Beispiel Junge Synodale oder sowieso Synodaler Weg, schaut da gerne mal in die Accounts rein oder schlagt nochmal irgendwie die Zeitungsseiten an der Stelle auf, um euch da ein Bild von zu verschaffen.
Exakt. Also online findet man die ganzen Prozesse, man kann nachlesen, wie die Abstimmungsprozesse waren. Also ist alles relativ transparent gehalten, wenn man sich da ein bisschen reinfuchsen möchte. Und natürlich die jungen Synodalen, auch die einzelnen Persönlichkeiten, die am Synodalen Weg für unsere junge Kirche mitdiskutieren und, muss fast sagen, mitkämpfen, liefern immer
einen guten Einblick. Mitkämpfen würde ich auch eher sagen. Ja, diskutieren, aber eigentlich ist es ein Kampf, der einen bestimmten Gipfel irgendwie auch jetzt erreicht hat tatsächlich. Und da nochmal herzliche Einladung da, euch nochmal mit auf den Weg zu machen, gedanklich und vielleicht auch noch ein bisschen, euch damit auszutauschen, mit dem, was da so passiert ist und weiter passieren wird. Das soll es gewesen sein mit der September-Folge von Schade und Weihrauch. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Die veröffentlichen wir am 9.10. Und zur Vorbereitung dieser Folge werden wir euch wahrscheinlich nochmal über die Insta-Story kontaktieren. Ich hoffe, das war schon wieder nicht zu ambitioniert gesprochen, sondern dass wir das wirklich durchziehen. Und ich glaube, dann wird das auch ein sehr, sehr feines Ding. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch noch eine gute Zeit. Lieber Benni, hat Spaß gemacht mit dir.
Kann ich nur so zurückgeben. Es war wieder eine schöne, angenehme halbe Stunde mit dir, um über alles und Gott und die Welt zu reden und wieder ein bisschen klug zu scheißen und hoffentlich den einen oder anderen, die eine oder andere ein bisschen klüger zu machen oder etwas Neues erzählt zu haben. Von mir bleibt es nur noch zum Sagen, passt einfach auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.